Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am 17.07. Oh, was ein schönes Datum. Fällt mir jetzt erst auf. Wow. Hi Kilian.
Hallo Ronja. Hi. Ja, echt schönes Datum. Ich finde generell, es gibt voll schöne Daten dieses Jahr. Naja, auch so 25.05.2025 oder so.
Ich wollte die ganze Zeit, dass mein Kind da geboren wird, am 25.05., weil ich das Datum so schön fand, aber wir waren quasi einen Monat früher dran. Ey, ich hab heute ein Thema mitgebracht, und zwar Tierdokus. Guckst du die manchmal?
Nur witzige Compilations. Sonst, wenn dann so Unterwasser-Dokus, wenn es auch als Tierdokus zählt, weil ich das ganz cool finde, so interessant, aber sonst inzwischen wenig, weiß nicht, du?
Oh, ich liebe das, das holt mich richtig runter, muss ich sagen. Ja, weil man da ja auch die ganze Zeit nicht komplett folgen muss. Man kann ja mal so reingucken und generell diese Bilder zu sehen, diese Farben in der Tierwelt finde ich mega. Meine Lieblingsdokus sind über Wölfe, liebe ich sehr.
Cool, okay.
Wölfe sind total tolle Tiere. Aber ich wollte mit dir über Flamingos sprechen in unserem Live-Update.
Cool.
Weißt du, warum manche Flamingos sehr pink sind und andere eher so blass?
Oh, ich wusste es. Es hängt mit der Ernährung zusammen, richtig?
Vielleicht auch, aber.
Ich habe mal ein paar Flamingos gesehen.
Getroffen, wolltest du sagen?
Ich habe ein paar Flamingos getroffen, habe die gefragt. Das ist so ein Wissen, das kriegt man. Man denkt sich, oh, wow, wusste ich nicht. Und eine Woche später weiß man es wirklich wieder nicht. Ich weiß es nicht.
Bei den weiblichen Flamingos. Okay. Bei den weiblichen Flamingos ist es tatsächlich so, die verlieren ihre pinke Farbe, wenn sie Jungen aufziehen, weil sie so viel Energie und quasi auch ihre Nährstoffe, alles, was sie haben, quasi den Jungen geben und total aufopferungsvoll sich um diese Jungtiere kümmern. Und das sieht man ihnen tatsächlich insofern an, dass diese Mütter verblassen. Ist das nicht dramatisch?
Das ist echt dramatisch.
Ja. Und ich habe mir jetzt nochmal die aktuellen Zahlen zu postnatalen oder postpartalen Depressionen angeschaut, also von Frauen, also Menschen, die nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt an Depressionen erkranken. Und das sind nach wie vor 10-15%. Die Dunkelziffer ist da wahrscheinlich noch viel, viel höher, weil viele gar nicht checken, dass sie tatsächlich von einer Depression betroffen sind. Und es hängt auch mit ganz viel Scham zusammen, weil das Gefühl hochkommt, keine gute Mutter zu sein, wenn man irgendwie zugibt, dass es einem nicht gut geht. Und das Spannende ist, bei Vätern, die können auch davon betroffen sein, liegt die Quote bei 10%. Das sind Zahlen der Deutschen Depressionshilfe.
Aber diese Form der Depression ist ja tatsächlich nochmal was wirklich anderes, gell? Also es ist ja nicht eine, also ich möchte jetzt, also was ich gelesen habe und darüber weiß, ist eigentlich, dass die auch deutlich kürzer und schnelllebiger auftreten kann und dann auch so schneller wieder weg sein kann. Das kann ja bei normalen Depressionen
auch sein. Da meinst du jetzt den Baby Blues?
Okay.
Der Baby Blues ist quasi wirklich nach den ersten Tagen nach der Geburt, wenn der Milcheinschuss kommt, wenn diese ganzen Hormone sich erstmal einstellen müssen, man diesen krassen Hormonfall auch nach der Geburt hat. Das ist der sogenannte Baby Blues, den haben tatsächlich ein Großteil der Schwangeren oder beziehungsweise Mütter dann ja. Hatte ich auch tatsächlich, ich habe sehr viel geweint in den ersten Tagen und konnte es gar nicht zuordnen. Warum weine ich denn jetzt eigentlich? Das ist einfach ganz normal, das gehört dazu.
Aber weinen im Sinne von emotional, weil einfach so overwhelming ist?
Teilweise konnte ich es überhaupt nicht zuordnen. Alles, genau. Man trauert so ein bisschen natürlich um das vergangene Leben, natürlich auch ein Stück weit. Man weint auch vor Überforderung, man weint vor Glück. Es ist einfach extrem krass, es ist extrem viel. Und die postpartale Depression, also diese Depression, die sich dann auch gerade in der Elternzeit wird ja nach wie vor in der Regel von Frauen genommen, einschleicht, die ist eben häufig auch damit verbunden, dass Betroffene auch sehr stark von Einsamkeit belastet sind, weil es einfach extrem schwierig ist, soziale Kontakte zu pflegen. Das stelle ich aktuell auch fest, weil man irgendwie immer, wenn eine Freundin anruft oder wenn man irgendwie telefonieren möchte, dann ist man gerade bei der Einschlafbegleitung oder das Kind ist gerade eingeschlafen und man kann nicht direkt telefonieren. Es ist so wahnsinnig kompliziert. Und das Krasse ist, es gibt ja unterschiedliche Depressionstypen.
Ja.
Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin keine Experte oder keine Expertin für Depressionen und ich bin auch selber nicht von Depressionen betroffen. Aber das, ich finde es schon interessant, es gibt ja unterschiedliche Depressionstypen, unter anderem die hochfunktionale Depression, und davon sind eben Mütter auch besonders häufig betroffen. Das heißt, sie jonglieren alles, sie jonglieren den Alltag mit dem Baby, sie jonglieren den Haushalt, sind noch wahnsinnig krass mit sich selber beschäftigt, um sich nach der Geburt zu sortieren und auch so viele innere Fragen zu beantworten. Und von außen sieht es aber so aus, als würde es denen gut gehen und als würden sie funktionieren. Und das unterscheidet uns von den Pinguinen, wollte ich gerade sagen, von den verdammten Flamingos, weil denen sieht man ja zumindest an, dass sich da im Inneren etwas tut und dass diese Aufzucht von den Jungen sie gerade so fordert und dass da gerade so viel im Inneren passiert, dass sie tatsächlich verblassen. Und bei dieser hochfunktionalen Depression von Frauen, von Müttern, denen sieht man es eben nicht an. Und ich wünschte mir fast, dass man es denen ein bisschen mehr ansehen würde, damit einfach diese Art der Arbeit, die sie da leisten, sichtbarer wird und damit eben auch Hilfestellungen einfacher in Anspruch genommen werden können. Fand ich total interessant, diesen Vergleich mit der Tierwelt zu sehen. Ich liebe Tierdokus.
Ja, verstehe. Finde ich auch interessant. Ich glaube, das wäre the last resort, dass man es wirklich bei Menschen dann sehen würde. Also das würde ja auch niemand wollen an sich, aber natürlich die Art, wie damit umgegangen wird, die sollte wahrscheinlich überdenkt werden. Ja.
Überdacht. Das
ist ein Punkt. Meine Lieblingstierdoku, ganz kurz dazu, ist, kennst du den Riesenkaimar, das Tier?
Ja.
Ein Kaimar ist ja so ein großer Tintenfisch oder so ein länglicher Tintenfisch.
Und das Tintenfisch, gibt so eine, auch einfach super lecker.
Ja, okay. Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Du magst ihn lebend in Dokus sehen, ja?
Genau, und ein Riesenkaimar ist eins der größten Unterwassertiere der Welt tatsächlich, der von der Länge her so lang wie ein Blauwal werden kann.
Was?
Tatsächlich. Aber nicht der ganze Tintenfisch an sich, also nicht die Tentakel und der Kopf und alles, sondern vor allem der hat einen so einen ultralange Tentakel in der Mitte, mit dem er alles abfühlt, und die kann 10, 20 Meter lang sein alleine.
Abgefahren.
Und dieser Riesenkaimar, der wurde, glaube ich, in der ganzen Geschichte bislang noch nicht so oft lebendig getroffen, und das ist eine japanische Story gewesen, so japanischen Mythen tatsächlich. Da gibt es eine wirklich coole ZDF-Doku darüber. Ich glaube, die ist hier aus Japan entstanden mit dem ZDF zusammen, wo die zum ersten Mal versucht haben, lebendige Bilder von dem zu bekommen, weil der wirklich in tausende Metern Tiefe lebt. Und diese Doku kann ich nur empfehlen, ich verlinke sie mal in den Shownotes, super spannend. Da entwickeln die dann so ein U-Boot, so ein Glas-U-Boot, also wirklich so eine Glaskugel, damit sie alle Seiten sehen können, und gehen dann auf diese Metertiefe runter, was ja eben allein physikalisch fast unmöglich ist, wegen des Wasserdrucks und wegen allem, Luftdruck auch. Und Du siehst dann irgendwann am Ende, Spoiler, natürlich, sonst wäre es nicht so berühmt geworden, sieht man endlich mal dieses Exemplar, und das ist nur ein kleines davon. Und von diesen japanischen Mythen wusste man nur, dass der existiert, weil es immer dieser große Kampf von Pottwalen, glaube ich, Pottwale versus Riesenkaimar war. Und da wurden dann tote Wale angeschwemmt, die so riesen Saugnäpfel, so tellergroße Saugnäpfel, so Spuren hatten, so Narben hatten an sich. Und man dann wusste, das muss irgendein Tintenfisch gewesen sein.
Apropos U-Boot, hast du eigentlich den Netflix-Hit Titan schon gesehen?
Nee, habe ich mir nicht angeschaut. Mir haben ein paar Freunde davon erzählt, aber nee, habe ich mir nicht angeschaut.
Steht's noch bei dir
auf der Liste? Ich springe schon wieder so random, aber ich bin dabei.
Steht's bei dir auf der Liste?
Nein.
Nein? Okay. Ja, ich glaube, ich werde mir das nochmal reinziehen, wenn ich ein Zeitfenster finde. Ja, finde ich total spannend.
Es ist von Netflix exclusive, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ich finde diese Netflix-Dokus oft so ein bisschen so Tinder-Swindler und all die. Ich weiß nicht, ob das in dem Stil ist, aber die sind so super Dramedy zum Teil gemacht. Ich finde die so ein bisschen zu aufregend manchmal.
Aber ist doch, okay, ja, okay, kann ich verstehen, die Kritik, also dir fehlt die Sachlichkeit.
Manchmal schon, und vor allem, es nimmt so richtig emotional auf so einer ganz anderen Ebene mit. Und dafür war ich mit dem Fall nicht verflochten, deswegen hat das Interesse bislang gefehlt. Aber wenn du es empfiehlst, könnte ich mir die Zeit mal nehmen.
Okay, ich check's aus, und dann kann ich dir an anderer Stelle nochmal sagen, ob ich es dir empfehlen kann oder nicht.
Gerne.
Wundervoll. Wie geht's dir so?
Gut, soweit.
Du bist schon wieder kurz vor Urlaub, verdammt.
Nee, eigentlich nicht. Es hört sich so an, weil ich kurz vor weg aus Konstanz bin, so könnte man sagen. Aber mit Urlaub hat es eigentlich nichts zu tun. Ich bin ab Ende nächster Woche in Kopenhagen für eine Woche. Habe auch einen Zwischenstopp in Hamburg, aber nur für 1,5 Stunden, glaube ich. Mhm. Und weil ich mit dem Zug hoch nach Kopenhagen fahre. Und in Kopenhagen findet die größte Management-Konferenz statt, die wir in der Wissenschaft haben. Academy of Management heißt die.
Ja.
Und da war ich schon vor ein paar Jahren mal in Seattle, und die ist das allererste Mal in der Geschichte jetzt in Europa. Und das sind wirklich so, boah, ich weiß die Zahl nicht genau, so 7.000 bis 8.000, 9.000 Menschen tatsächlich. Das ist ein Riesending. Und in Seattle war das schon riesig, dass die komplette Stadt bevölkert wurde von irgendwelchen Forschenden. Und jetzt ist das in Kopenhagen der Fall. Kannst dir vorstellen, wie es da dann abgeht. Alle Amis, die dann rüberfliegen, endlich.
Warum findet das denn wohl nicht mehr in den USA statt?
Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, das war tatsächlich unabhängig. Es wurde schon vor Jahren entschieden. Das hat nichts mit der letzten Entwicklung zu tun.
Ja, aber besser.
Ich freue mich sehr drauf. Und das war auch ein Grund, warum ich hingehe jetzt nochmal, weil es eben in Europa ist, weil man mit Zug anreisen kann. Und da bin ich eine Woche und habe fast auf den Tag, genau 2 Wochen später, einen großen Vortrag oben im Norden. Und in der Zeit dazwischen dachte ich mir, jetzt wieder mit dem Zug runterfahren am Bodensee, wieder 2 Reisetage, dann wieder, weil ich wieder hoch muss, dann dachte ich mir, komm, bleibst halt oben. Und dann bleibe ich in Skandinavien, arbeite von da aus. Urlaub nicht, also ich werde schon arbeiten, aber es fühlt sich wahrscheinlich teilweise an wie Urlaub.
Okay, wunderschön. Ja, ich möchte auch mal wieder nach Skandinavien, beziehungsweise bin ich da tatsächlich auch in 2 Wochen ungefähr, 2-3 Wochen. Überlegen wir auch, nach Dänemark zu rüber zu jetten mit der Bahn. Ist das ja ganz easy möglich.
Ja, eben.
Da machen wir vielleicht einen kleinen Mädelsausflug nach Kopenhagen und vielleicht über meinen Geburtstag auch nochmal an die Küste. Das wäre ganz schön. Aber steht alles noch nicht fest, machen wir spontan je nach Wetter.
Sehr cool. Ich bin gespannt, was du berichtest. Und wie gesagt, also dann ja die nächsten Aufnahmen, die nächsten noch nicht, habe ich noch in Konstanz, aber dann die danach werde ich dann aus Skandinavien berichten.
Ne? Ich hoffe, Sie haben stabiles Internet. Wir haben wieder spannende News mitgebracht. Wollen wir reinspringen?
Gerne, sehr gerne.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Ja, wir starten mit den News der Woche und wir befinden uns ja tatsächlich in so einem kleinen Sommerloch, so nennt man es ja immer, im Juli, August, die Medienzeit, wo Themen aufkommen, die sonst vielleicht nicht aufkommen würden. Es gibt auch dominierende Themen, die auch sonst, glaube ich, jetzt oben wären in den Schlagzeilen, die wir auch gerade erleben, reden wir gleich vielleicht noch drüber. Aber ein Thema, das immer wieder aufkommt, das ich lese als Forschender, aber natürlich auch, wenn ich Boulevardzeitungen verfolge oder anderes, die Presse generell, ist das Thema Urlaub machen, richtig Urlaub machen. Und da habe ich einen richtig spannenden Artikel gelesen im Spiegel tatsächlich, der Leitartikel der Woche. Und ich habe mal ein paar Facts davon mitgenommen, ein paar Infos. Wir reden nämlich darüber, wie erholt man sich denn eigentlich richtig? Und da gibt es auch neue Studien dazu. Europas führende Urlaubsforscherin Jessica de Bloom sagt nämlich, das ist ganz spannend, kurze, regelmäßige Auszeiten sind viel effektiver als ein einziger langer Urlaub. Weil man sagt ja immer, so nimm den ganzen Juli, vielleicht noch ein bisschen auch, oder den ganzen August frei, wie es auch in den südeuropäischen Ländern getan wird. Aber die Erholungsbatterie lässt sich nicht unbegrenzt aufladen. Und rund nach einer Woche ist da eigentlich schon, sagt die Forschung, das Maximum erreicht. Das heißt, man kann gar nicht so viel aufladen in 4 Wochen, dass du danach dann den Rest des Jahres wieder durcharbeiten kannst. Mhm. Das ist so eine der Haupterkenntnisse. Und ich habe noch so ein paar andere coole Facts dabei, würde ich sagen. Wie sieht es denn bei dir aus, Ronja? Jetzt mit Kind ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes, aber sonst, was bist du für eine Urlauberin? Gerne mal wirklich lange am Stück oder viele kurze, kleine?
Also ich weiß ja noch gar nicht, wie Urlaub mit Kind ist. Man sagt ja in dieser Elternbubble ganz häufig, dass Urlaub mit Kind im Prinzip Arbeit nur an einem anderen Ort ist und unter erschwerten Bedingungen, weil man nicht die Tools hat, die man zu Hause hat, um auch ein Kind, vielleicht auch gerade ein Baby zu beruhigen. Ne? Von daher keine Ahnung, wie das sein wird, kann ich dir dann nach unserem kurzen Dänemark-Trip vielleicht erzählen. Vorher, ich glaube, Kian, ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, beziehungsweise du bist da, glaube ich, besser drin als ich. Ich habe ja immer meinen Laptop bei im Urlaub. Ich hatte in meiner gesamten Selbstständigkeit erst einen Urlaub, wo ich meinen Laptop nicht dabei hatte. Das war eine Wanderung durch Südamerika. Da wäre dieser Laptop auch extrem unpassend gewesen, beziehungsweise einfach nur zusätzliches Gepäck, was mich genervt hätte. Und ansonsten arbeite ich immer im Urlaub. Was ich aber gar nicht so belastend finde. Also ich finde das eigentlich ganz okay, ich glaube, mein Umfeld belastet das im Zweifel mehr, weil die sich dann natürlich im Urlaub auch nochmal hier und da nach einem Call von mir richten müssen oder dann kommt da doch nochmal ein Anruf rein, weil man halt dann doch nie komplett frei hat. Aber ich finde es nicht schlimm und deswegen mache ich aber häufiger Kurzurlaube.
Verstehe. Ja, Kurzurlaube sind auch bei uns natürlich sehr beliebt, gerade im Süden, mal fürs Wochenende nach Italien runter oder so. Bei mir ist es so, ich kann das schon oder ich zwinge mich dazu, da wirklich abzuschalten. Das hast du mir jetzt mitbekommen, als ich jetzt im Juni im Urlaub war. versuche dann schon nicht zu arbeiten. Ich erwische mich trotzdem, wie ich dann immer wieder in die Mails reingucke, aus Interesse auch, was so ansteht. Aber wirklich die Arbeit, also wirklich darauf dann reagieren, was tun, das versuche ich schon abzugrenzen. Aber da ist auch das Umfeld bei mir, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Und hätte ich da ein Umfeld, das auch arbeiten würde, wäre es wahrscheinlich noch mal was anderes. Mhm. Es ist grundsätzlich so, das ist das Spannende, dass Länge eben nicht gleich Wirkung ist. Also es ist nicht so, dass je länger der Urlaub ist, desto erholter bist du am Ende des Jahres zum Beispiel, wenn du einen ganz langen Urlaub hast. Denn eine Woche Urlaub kann nach Studien genauso erholsam sein wie 4 Wochen Urlaub. Und da gibt es eher andere Faktoren, die noch mit hineinspielen. Was denkst du, ist denn der größte Faktor, der im Urlaub ausschlaggebend ist?
Ja, ich glaube, dass man etwas tut, was einem persönlich gut tut. Ne? Es gibt ja Menschen, die gerne, also wirklich so eine Woche am Pool rumliegen und gar nichts machen. Und das ist für sie Urlaub. Das kann ich so maximal 3 Tage, eher 2 Tage. Und danach werde ich gaga, so, dann muss ich was machen. Und für mich bedeutet Urlaub auch ganz viel körperlicher Ausgleich, also wirklich mich auspowern zu können, körperliche Aktivitäten, viel in der Natur zu sein. Das ist Urlaub für mich. Für andere ist das wiederum die Hölle und die sagen, boah, nee, nach einer 7-tägigen Wanderung brauche ich erstmal eine Woche Hotelurlaub. Ja, genau, sich da zu kennen, ich glaube, das ist wichtig, aber klär mich auf.
Also damit bist du tatsächlich auch forschungsbestätigend, würde ich sagen, unterwegs. Cool. Bewegung schlägt Sonnenlegen. Also Studien zeigen, dass aktiver Urlaub, Wandern, Radfahren oder eben auch im vielleicht chilligen Urlaub viel Sport machen, immer mal wieder aktiv zu sein, tatsächlich zu tieferer Entspannung und zu besserer Abgrenzung vom Job führt. Auch gerade wenn er anstrengender ist, dieser Urlaub. Man darf sich jetzt nicht überanstrengen natürlich. Einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich im Urlaub selber der Schlaf. Also Schlaf ist generell natürlich, hat unheimliche Auswirkungen auf den Alltag, auf Stresslevel, auf emotionale Stärke, aber auch im Urlaub gerade zeigen die Studien eindeutig, erholsamer Schlaf wirkt viel nachhaltiger als jede Reise, regeneriert das Gehirn, stabilisiert die Emotionen, unterstützt auch die Lernprozesse und wer im Urlaub schlecht schläft, kann sich eigentlich auch nicht wirklich gut erholen. Mhm. Und das ist ja auch so ein Ding, was dann vielleicht aber wiederum für ein paar Tage längeren Urlaub spricht zumindest. Denn ich kenne es, wenn ich aus einer richtigen stressigen Jobphase in Urlaub gehe und die ersten 3-4 Tage wirklich brauche, um darauf klarzukommen, dann schlafe ich auch sehr schlecht. Und ich merke dann erst nach ein paar Tagen, dass ich abschalten kann, weil ich dann besser schlafe. Oder eben andersrum bedingt, ich abschalten kann, dadurch dann auch besser schlafe. Wenn ich aber... Also ich hatte mal einmal einen Urlaub, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich gut vorbereitet zu sein, habe einen Fehler gemacht, am ersten Tag am Urlaubsbeginn die Mails zu gucken, eine Mail gelesen, wo ich das Gefühl hatte, Mist, ich habe irgendwas verschwitzt. Dabei war es am Ende gar nicht so, aber man hatte das Gefühl direkt bekommen, doch nicht gut quasi Vorarbeit geleistet zu haben. Und da dann die ersten paar Tage waren Horror, auch weil ich schlecht geschlafen habe, daran gedacht habe. Und da ist auch die Abgrenzung natürlich ganz, ganz wichtig. Dann... Das Thema, was ich gerade auch schon angesprochen habe, ist der andere große Faktor neben Schlaf im Urlaub, ist tatsächlich vor dem Urlaub. Es darf nicht zu stressig sein. Wenn viele übermüdet starten oder sogar krank starten, was ja auch oft der Fall ist, das Immunsystem das dann herunterfährt, dann ist auch der Urlaub nicht zu erholsam. Und genau die Kehrseite davon auch auf der anderen Seite, nach dem Urlaub ist eben auch leider sehr, sehr oft der Fall, dass diese Erholung nur individuell lang anhält. Und bei vielen schon nach ein paar Tagen dann wieder ein richtiges Stressniveau da ist. Und da sollte man natürlich auch aufpassen, dass man sich die paar Tage nach dem Urlaub nicht komplett überlädt. Weil sonst kommt man direkt wieder in die Spirale rein. Und man kennt es ja, der Spruch am Donnerstag oder Freitag dann nach einer ganzen Arbeitswoche schon, oh, ich bräuchte direkt wieder Urlaub, ich bin direkt wieder urlaubsreif. Da ist der große Tipp, was wäre der große Tipp?
Ja, tatsächlich kenne ich total viele Leute, aber das wäre auch schon wieder kontraproduktiv, die im Urlaub tatsächlich ihre Mails lesen und auch sortieren, damit sie sich am ersten Arbeitstag nicht so überladen fühlen. Das höre ich immer wieder.
Das habe ich mal gemacht und es war Horror. Ich habe mal das gemacht am Sonntagabend und habe dann 25 To-Dos bekommen und irgendwie das Gefühl gehabt, boah, der Montag, ja, ein bisschen vorsortieren vielleicht, aber ja, kann je nach Workload, wenn du zu viel Workload hast, kann es auch überwindend sein, glaube ich. Der Tipp, nicht mein Tipp, sondern der Forschung ist, an dem Mittwoch wieder anfangen, nicht an dem Montag. Hast du nur 2-3 Tage, ist quasi wie ein Wiedereinstieg, eine langsame Wiedereingliederung, die Woche ist kürzer und dann kannst du das Wochenende gleich nutzen, um reinzukommen, auch im Arbeitsalltag, auch zwischen den Wochentagen und Wochenende. Und jetzt noch... eine gesundheitliche Studie oder 2 Studien eigentlich, die gezeigt haben, was passiert, wenn man auf Urlaub verzichtet. Gerade ein Problem, was ja auch Selbstständige haben tatsächlich. Eine amerikanische Langzeitstudie, die Framingham Heart Study, hat tatsächlich so richtig komplexe Messungen vorgenommen durch Herzmessungen, Herzinfarkte, Herzerkrankungen und solche Punkte. Und die haben erstmal einen Geschlechterunterschied festgestellt und bei über 15.000 TeilnehmerInnen festgestellt, dass Frauen, die jahrelang auf Urlaub verzichtet haben, vielleicht auch aufgrund Mutterrollen oder im Workload, den sie nachholen mussten, verschiedener Strukturen, deutlich, nämlich ein 8-mal höheres Risiko für Herzinfarkte und für koronare Herzerkrankungen hatten, als diejenigen, die mindestens 2-mal im Jahr verreist waren. Okay. Also nicht verreisen ist wirklich gesundheitsschädlich. Und in Finnland gab es auch eine Studie, die rauskam, die auch da zitiert wurde. Da haben über 1200 Manager, gegendert wurde nicht, ich glaube, es war eine Männerstudie, die haben die jahrelang begleitet. Und die Manager, die weniger als 3 Wochen Urlaub pro Jahr genommen hatten, hatten ein um 37% höheres Sterberisiko. Weil unabhängig davon, ob sie sich gesund ernährten oder rauchten, also das wurde dann quasi rausgerechnet. Man hat wirklich nur sich über Jahre lang angeschaut, wie viel Urlaub die machen. Und da ist natürlich dann drin Überlastung, Burnout natürlich auch, aber das ist super interessant.
Krass, aber wir müssen auch mal differenzieren. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Urlaub machen im Sinne von wirklich verreisen und wegfahren oder Urlaubstage nehmen im Job, aber zu Hause bleiben? Denn das Statistische Bundesamt hat ja jetzt nochmal herausgefunden oder beziehungsweise festgehalten, dass sich gut jede 5. Person in Deutschland keine Woche Urlaub leisten kann. Und damit ist tatsächlich das Wegfahren, das Verreisen gemeint.
Habe ich jetzt nur am Rande gelesen. Man spricht ja schon eigentlich vom Urlaub dann auch wegfahren, aber es kann natürlich und es sollte auch erholsam sein, wenn man dann, wenn man zu Hause bliebe oder zumindest in der Gegend bleibt, dann aber vielleicht vom Alltag abweicht und eben nicht vielleicht ein bisschen länger schläft oder mal einen Ausflug macht, auch dass sich dann wieder, also beim Thema Sport, sich anders betätigt. Aber natürlich ist Urlaub und dieser Sommerurlaub auch eine sehr, eine große Beförderung von Ungleichheit zum Teil, weil einfach das sich nicht, wie du gerade sagst, ja gar nicht alle leisten können leider. Mhm.
Ja, Ungleichheit ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir kommen zu meinem News-Update, denn tatsächlich haben wir ja eine große Ungleichheit, wenn wir uns die Altersgruppen in der Gesellschaft anschauen. Wir erleben den demografischen Wandel und das stellt besonders das Rentensystem vor krasse Herausforderungen. Und deswegen gab es jetzt einen neuen Vorschlag vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wie man denn das Rentensystem stabilisieren soll. Und da ist diese Woche vom Boomer-Soli die Rede. Generell ist es so, dass nach Berechnungen des IWs fast die Hälfte der Babyboomer vorzeitig in Rente gegangen ist, vor allem die Bessergestellten. Und wir stehen eben vor der Herausforderung, diese Rentenbeiträge zu finanzieren. Zur Stabilisierung des Rentensystems schlagen Wirtschaftsforschende nun eine neue Abgabe für RentnerInnen mit hohem Einkommen vor. Einen Boomer-Soli, so nennen sie es. Eine solche Sonderabgabe aus Solidarität könne ein wichtiger Baustein sein, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und das bedeutet, also die Forschenden gehen in ihrer Studie eben von 2 Szenarien aus. Einmal von einem Freibetrag von monatlich 902 Euro im Szenario A und im Szenario B von 1048 Euro. Und wenn eben wenn dieser Freibetrag überstiegen wird, dann muss 10% Abgabe gezahlt werden. Und darüber kann man jetzt natürlich streiten, ob dieser Freibetrag nicht zu niedrig angesetzt wurde. Aber generell ist es so, wenn man eben von diesen 1000 Euro ausgeht, dass dann eben 10% Soli gezahlt werden müssen, dann steigt das Renteneinkommen oder beziehungsweise das Haushaltsvermögen von einkommensschwachen RentnerInnen von so 10-11% und die einkommensstarken RentnerInnen, die werden eben nur zwischen 3-4% mehr belastet. Und so soll eben innerhalb der Altersgruppe ein Ausgleich stattfinden, ohne dass die junge Altersgruppe, also wir, eben die Renten finanzieren müssen, sprich mehr belastet werden. Was sagst du dazu, Kilian?
Ich fand den Vorschlag, als ich das erste Mal gelesen habe gestern, eigentlich begrüßenswert. Vor allem der Aspekt, dass diese Gelder ja dann wirklich nur in den Topf kommen und dafür dann nur verwendet werden. Das ist ja gerade auch die Diskussion, das gerade bei den Schulden, die nur aufgenommen werden, dass zwar diese 500 Milliarden im Raum stehen, aber so richtig, wofür es verwendet wird. Die Grünen haben Klimaschutz durchgeboxt damals, aber jetzt klingt es so, als hätten sie eigentlich da vielleicht doch nicht so einen Anspruch darauf, zumindest wenn man jetzt irgendwie diese Diskussion Folge leistet. Und bei der Diskussion gerade oder auch bei dem Vorschlag hatte ich das Gefühl, dieser Soli läuft ja dann nicht in den allgemeinen Bundeshaushalt, sondern wirklich in ein Sondervermögen, das nur für diesen Zweck verwendet werden darf. Das fand ich ja eigentlich wirklich begrüßenswert.
Genau, es ist auf jeden Fall eine Sonderabgabe beziehungsweise auch ein Sondertopf. Generell kann man sagen, dass Altersarmut damit von gut 18% auf knapp 14% reduziert werden könnte. Das würde besonders vielen Frauen, besonders vielen Müttern auch zugutekommen, denn wir wissen, Altersarmut ist leider ein sehr weibliches Thema. Die CDU hat das schon kritisiert bzw. sich dagegen ausgesprochen, weil es einfach die Planbarkeit für die Babyboomer, die ja jetzt in Rente gegangen sind, ja einfach zerstören würde. Natürlich gehen sie von einem gewissen Einkommen im Alter aus, haben vorgesorgt und das kann man ihnen auch nicht einfach nehmen, heißt es. Kritisiert wird außerdem, dass das Vermögen nicht berücksichtigt wird. Also es wird nur vom Einkommen ausgegangen. Und wenn aber zum Beispiel jemand zwar eine relativ geringe Rente bekommt, aber aufgrund von Erbschaft oder sonst was dennoch relativ viel Geld so noch auf der hohen Kante liegen hat, dann wird dieses Vermögen eben nicht berücksichtigt. Und das wird eben kritisiert, da ist das Konzept noch nicht so gut ausgearbeitet. Generell würde ich aber tatsächlich auch sagen, dass das etwas ist, worüber man mehr nachdenken kann, obgleich auch dieser Freibetrag bei der Einkommensgrenze auf jeden Fall angehoben werden müsste, denn mit 1.048 Euro in diesem Szenario B in der Studie kommst du halt zum Beispiel in Hamburg oder München auch nicht sonderlich weit.
Nee, kommst du nicht weit, aber diese Grunddebatte ist ja so ein bisschen auch Thema Umverteilung, Vermögenssteuer. Wir hatten ja letzte Woche das Gespräch mit Felix Oldenburg. Und ich habe auch nach dem Gespräch noch oft dran gedacht, weil viele Themen, die er auch angesprochen hat, mir wieder aufgepoppt sind. Eben Thema Umverteilung, was ich auch bei dem Rentensoli in den Kommentarspalten von der Tagesschau, wurde er direkt irgendwie auch zum Teil kritisiert von vielleicht linkeren Seiten, die gesagt haben, hey, direkt eine Umverteilung bitte, warum nicht einfach die Reichen besteuern? Und ich weiß nicht, hast du es gesehen, das Sommerinterview von Friedrich Merz bei der ARD?
Nur Ausschnitte auf Social Media, nicht das komplette
Interview. Ich habe es mir mal ganz angeschaut, das Interesse, es geht ja auch sehr kurz eigentlich, das sind die nächsten Sonntage, jeden Sonntag, glaube ich, die nächsten sieben Sonntage sogar so ein Interview. Und ich habe irgendwie erwartet, dass es viel länger geht und als ich gerade Gefallen angefunden habe, war es eigentlich schon vorbei, muss ich auch sagen. Es geht nur eine halbe, dreiviertel Stunde höchstens. Ich dachte, es wird länger gehen. Danach dem Sommerinterview, und das kann ich auch empfehlen, hat die Amelie, die auch bei uns ja schon zu Gast war,
Amelie Weber,
das Vergnügen, dort dann nochmal die Fragen der Community zu stellen. Das fand ich eigentlich am interessantesten, weil darauf konnte er sich jetzt nicht so vorbereiten, Friedrich Merz. Ich habe das Gefühl gehabt, die vorherigen Punkte waren klar, was angesprochen wird. Die Debatten gerade der Union, VerfassungsschutzrichterInnen und all die anderen Punkte. Aber da hat sie ihn dann auch so mit diesen bisschen unangenehmeren Fragen konfrontieren können. Und der eine Punkt, der auch wirklich dann in den nächsten Tagen ein bisschen diskutiert wurde, weil eben im Faktencheck klar durchgefallen, ist das Thema Vermögensteuer. Da wurde er gefragt, eindeutig, wann kommt die Vermögensteuer, weil wir sie bräuchten, war irgendwie die Frage der Community. Und seine Aussage war instant, die Vermögensteuer kommt gar nicht, weil das geht ja gar nicht. Das ist allein gesetzlich nicht, kann die gar nicht erhoben werden, weil das gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt, war direkt die Aussage von Friedrich Merz. Und das stimmt so nicht tatsächlich. Die Vermögensteuer ist nämlich nicht verfassungswidrig, hat danach am nächsten Tag dann die Tagesschau gepostet direkt. Im Gegenteil, sie steht sogar 106 Artikel des Grundgesetzes explizit drin als Steuereinnahmequelle. Aber dann finde ich diesen Rentensoli eigentlich, ist vielleicht, ich meine, es wird jetzt nicht die Armut komplett bekämpfen, du hast gesagt 4% herunter, ja, aber es ist ja dann vielleicht eine erfrischende Möglichkeit, da für ein bisschen mehr Gleichheit zu schaffen, ohne vielleicht direkt dieses Wort Vermögenssteuer zu benutzen, weil da anscheinend ja eher direkt gebellt hat wie noch was. Aber da sind sie wohl auch dagegen, ne? Was du jetzt gerade gesagt hast.
Da sind sie auch eher dagegen. Ich bin sowieso gespannt. Die Koalition hat sich ja vorgenommen, irgendeine Form der Rentenreform einzuführen. Man muss generell sagen, da gibt es jetzt nicht die eine große Stellschraube, die alles lösen wird, sondern wahrscheinlich eben mehrere kleine. Und eine kleine Stellschraube könnte eben so ein Boomer-Soli sein. Aber da sind wir auch wieder bei der Herausforderung, dass wahrscheinlich ein Großteil der Wählerschaft, die eben älter ist, sich dagegen aussprechen wird, beziehungsweise dann natürlich auch die CDU ordentlich Druck bekommt, die ja eben in allererster Linie von den älteren Wählerinnen und Wählern dort an den Start gebracht wurde.
Ja, ich habe noch ein paar andere, so kleinere News, die nicht als große News funktionieren.
Ich habe auch kleine News, weil weißt du, wie wir dieses Loch, dieses Steuerloch auch noch stopfen können?
Flamingo-Unterstützung? Ich weiß nicht.
Nein, indem wir zum Beispiel einfach mal die Influencer in Deutschland an die Kasse beten.
Oh, ja, und ich habe eine Zahl im Kopf.
Allein in NRW sollen Influencer rund 300 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Das schätzen jedenfalls Steuerfahnder. Es gab ein ganz kleines Team, das sich ganz akut mit Influencern auseinandergesetzt hat und ich finde es ziemlich heftig, alleine in NRW 300 Millionen Euro. Das ist ja unglaublich.
In einem bestimmten Zeitraum oder das war jetzt die letzten Jahre wahrscheinlich dann die
Recherche. Genau, das war, genau, ja. Oder das weiß Krass. Ich gar nicht ganz genau. Oh, da fragst du mich was, das müsste ich jetzt nochmal nachsugeln.
Die Zahl steht, ich habe die Zahl auch im Rande gelesen, ich habe es aber nicht gelesen in den Artikel, aber ich habe es auch gehört von, dass das nur in NRW ist, halt das Erschreckende.
Ja.
Das ist schon krass. Ich musste direkt an Jimmy Blue denken, der aber nicht jetzt wegen Steuerhinterziehung Ärger bekommen hat. Aber hast du mitbekommen, dass er im Gefängnis sitzt?
Ja.
Und heute freigelassen wurde?
Also, ach, heute wurde er freigelassen.
Also, ich glaube schon, der wurde erst nach Österreich überführt wegen Betrug. Ja, und jetzt ist er heute freigelassen worden in Kaution, habe ich gelesen. Also, aber ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer Fall. Man muss ja aber trotzdem direkt dran denken.
Ja, und das Spannende ist natürlich, dass sich die gesamte Familie irgendwie hinter, oder beziehungsweise nicht, also die tauchen auch irgendwie alle nicht mehr auf. Es gab ja auch von den Ochsenknecht diese Doku, Reality-Doku, und da wurde er ja, glaube ich, auch rausgekickt und alle, die da irgendwie schwierig werden, dürfen da nicht mehr stattfinden.
Okay, nee, da bin ich dann wiederum gar nicht drin. Aber ich weiß nur, dass ich war früher großer Wilde-Kerle-Fan.
Oh, ich auch. Ich wollte immer Vanessa sein.
Hast du auch gemacht?
Ich wollte immer Vanessa sein, ja.
Ah ja, genau. Die feiere ich auch inzwischen. Die ist ja auch auf Social Media inzwischen sehr aktiv und hat eine ganz, ich finde, manchmal ganz coole Inhalte, finde ich.
Was macht Vanessa denn? Wie heißt die denn eigentlich in echt?
Sarah?
Okay.
Boah, ich bin so schlecht in Inhalte? Sarah? Und sie hat sehr viele Videos auch gemacht, wo sie quasi erkannt wird als Vanessa und dann quasi darüber spricht. Und ihr Mann oder Freund oder Partner, Mann, ist dieser Jo, der so Brot backt. Kennst du den?
Nee.
Ich bin Jo und ich backe Brot, hat er ganz, ganz lange gemacht. Das fand ich auch einen ganz coolen Content. Die machen zusammen relativ viel Content, finde ich eigentlich.
Sarah gut. Kim Gries heißt sie.
Okay, danke, ja. Ja, das habe ich nur, also die fand ich ganz cool, aber ansonsten habe ich da jetzt auch keinen Bezug mehr. Und du hörst ja raus, ich bin bei diesen Promi-Sachen, diese Dokus schaue ich tatsächlich jetzt nicht so viel. Aber da kannst du mir mal gut updaten.
Da hole ich dich auf jeden Fall mal ganz gut ab. Hast du mitbekommen, dass Bastian Schweinsteiger sich getrennt hat oder beziehungsweise, dass da aktuell die Trennung läuft? Das hat mich extrem traurig gemacht tatsächlich.
Ja, traurig gemacht hat es mich jetzt nicht, aber habe ich auch gehört.
Doch, das war immer so ein shiny Paar in der Promi-Welt. So, da dachte ich, okay, das ist einer der von den Fußballern, die sich keine Jüngere holen, Mats Hummels zum Beispiel. Ne?
Aber ist das jetzt der Fall? Also das weiß ich dann wiederum nicht.
Ja, tatsächlich datet er jetzt angeblich, so habe ich zumindest, ich glaube, in der Bunten oder in der Gala gelesen, jemanden, den er in der Kita oder in der Schule seiner Kinder kennengelernt hat, die auf Mallorca lebt und auch gerne feiert. So, ein bisschen jünger.
Okay, jetzt bringen wir hier richtig Promi-Flash-Content rein. Ich hab noch eine News, die Thema Lehramt, oder zwei News eigentlich, die Thema Lehramt fand ich ganz interessant sind. Erstmal hast du von dieser Riesenpanne in Baden-Württemberg gelesen.
Ja, dass da ganz viele ganz viele Stellen von
Lehrkräften sind umgesetzt. 440 LehrerInnen-Stellen die letzten Jahre fälschlicherweise als besetzt ausgewiesen.
Das ist doch verrückt.
Also, man hat seit 2005 ist dieses Programm drin und in den letzten 20 Jahren, das ist 20 Jahre her, sind jedes Jahr hunderte Stellen umgesetzt gewesen. Oder nicht, ja doch, hunderte Stellen und insgesamt sind es über 1400 Stellen, die quasi als besetzt gegolten haben in dem System, aber man hat sie gar nicht besetzt. Und dann ist auch Thema LehrerInnenmangel ja, ein Thema.
Wie viele Unterrichtseinheiten sind deswegen ausgefallen?
Ja, langfristig ist, ja, könnte man auf jeden Fall mal kalkulieren, das weiß ich jetzt nicht. Aber der Sprecher des Ministeriums spricht von 110 bis 120 Millionen Euro, die Anzahl der fehlenden Stellen pro Jahr gekostet hätten, die aber schlicht nicht abgeflossen seien.
Ja, und was ist dann mit dem Geld passiert? Wurde das dann irgendeiner Form zumindest investiert in die Schule? Hat man gedacht, oh, hier ist aber viel Geld übrig. Wie könnten wir das denn vielleicht für unsere Schule, für unser Bildungssystem nutzen? Oder ist es einfach so in der Ecke liegen geblieben? Es ist doch verrückt.
Ich könnte es tatsächlich nächste Woche ansprechen. Ich habe es noch nicht erzählt. Ich bin nächsten Montag bei Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Ah, hier frag ihn doch mal.
Könnte mal darauf ansprechen. Da ist die eine Regierungstagung der Regierung des Landes Baden-Württemberg. Und die machen einen eigenen Abend nur für unser Jugendthema tatsächlich. Und ich stelle die Studie vor. Eine andere coole Wissenschaftlerin stellt ihre Studienerkenntnisse zum Thema Social-Media-Nutzung und politische Informationen vor. Und dann diskutieren wir 1,5 Stunden mit denen.
Krass, ja. Dann bestellen liebe Grüße und sprich das Thema auf jeden Fall mal an. Das ist auf jeden Fall eine kuriose Sache, die da passiert ist.
Komplett kurios und da noch der zweite News-Part dazu. Wir reden auch kurz zumindest über Markus Söder beim Thema Urlaub, zu meinem ersten News-Thema und zum Thema LehrerInnen. Es gibt gerade schon wieder einen Streit innerhalb der Union, weil Christoph Ploss, das ist der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung von der CDU, gefordert hat, dass die Sommerferien entzerrt werden sollten. Also nicht konzentriert innerhalb von den 6 Wochen mitten im Sommer stattfinden, sondern man kann sie auch, je nach Bundesland, vielleicht mal in den Juni schieben oder hinten raus in den September. Und ich wusste das gar nicht so genau, aber es ist verboten, als Saarland, als Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, die Sommerferien erst im September enden zu lassen, richtig spät, weil das Vorrecht hat hier bundesweit Bayern.
Krass.
Also es gibt eine eigene Regelung, ein eigenes Sonderrecht, dass Bayern traditionell das letzte Bundesland ist, in dem die Sommerferien starten und dann auch quasi beginnen oder enden. Ich habe ja mein Abi in Bayern gemacht, das war immer schon ganz cool, dass die Hamburger wie ihr oben schon wieder in die Schule musstet und bei uns gerade, dass die Ferien losgingen irgendwie. Und jetzt hat Markus Söder öffentlich gesagt, das fand ich schon sehr lustig, der späte Ferienstart sei, Zitat, im Biorhythmus der Bayern und werde auch beibehalten.
Oh Gott, das ist so herrlich. Ich habe nur die Bildschlagzeile beim Bäcker gesehen, alle gegen Bayern.
Ja, der Arme, jetzt wollen die uns noch die Ferien wegnehmen.
Ach, der Arme.
Also, ja, ich hatte jetzt keine krasse Meinung dazu gerade. Es gibt vielleicht auch so Thema Stau und Nachhaltigkeit, vielleicht ein paar Punkte, die man ansprechen könnte, aber ich bin jetzt irgendwie,
emotional nicht verbunden
damit. Aber es ist nicht, ich fühle mich das Bayern nicht in meinem Biorhythmus gestört, wenn die Niedersachsener auch so spät Urlaub machen dürfen.
Ich denke auch nicht. Ey, wir werden hier gerade gestört und zwar höre ich nebenan ein kleines Jammern. Ich glaube, da hat jemand Hunger. Von daher würde ich sagen, Kian, wir machen den Sack hier zu. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Voll.
Ist es in Ordnung für dich, wenn ich dich jetzt hier eiskalt rausschmeiße aus unserem Call?
Ja, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen vor die Tür gesetzt, aber das kriegen wir hin. Wir haben noch genügend Wochen nachzuholen und das Coole ist ja, das haben wir ja schon mal erwähnt, wir bleiben am Ball.
Ja, genau. Wir haben über Urlaub gesprochen. Wir gehen nicht in den Urlaub mit diesem Podcast zumindest, sondern wir halten es so wie Bill und Tom Kaulitz mit ihrem Podcast. Die gehen nämlich auch nicht in Sommerpause. Genau, die bleiben auch am Ball und deren Strategie ist es natürlich von anderen Podcasts, die jetzt in Sommerpause gehen, die Hörerinnen und Hörer wegzuschnabulieren. Und,
ja, unsere auch, ne?
Genau, das ist auch unsere Strategie. Von daher, ihr könnt uns weiter hören. Ihr braucht uns nicht zu vermissen. Wir bleiben am Ball und wir sind jeden Sonntag für euch da.
Und im Gespräch mit euren Bekannten, wenn die sagen, Mensch, mein Lieblingspodcast geht jetzt in Urlaub, 2 Monate lang kein gemischtes Hack oder whatever. Ja. Hey, Hungry Minds is there for you.
Genau, Hungry Minds und der Podcast von Tom und Bill. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Kilian. Liebe Grüße
an Petra. Liebe Grüße an die Kleine. Tschüss.